Rund 1500 Jahre lang wurden Bibeltexte nur handschriftlich kopiert. Dabei können Abschreibfehler entstehen oder die Schreiber können versuchen, etwas zu ändern. Doch sie haben fast immer sehr, sehr genau abgeschrieben, das sagt der Theologe Oliver Achilles. Er befasst sich mit Bibelhandschriften.
Mich selber fasziniert es, wenn ich mich mit so einem Papyrus befasse, ihn mir online anschaue als Digitalisat, einfach in die Überlieferungsgeschichte der Bibel so hineinschauen zu können. Ich habe dann so ein bisschen die Fantasie, ich stehe hinter diesem antiken Schreiber und schaue ihm zu, wie er diesen Text schreibt. Wie geht er mit Schreibfehlern um? Wie geht er mit verschiedenen Lesarten um? Welches Ethos beseelt diesen Menschen, als er diesen Text schreibt? Das sind alles Dinge, die man aus diesen Handschriften herauslesen kann und die einen so ein bisschen, zumindest in der Fantasie, teilhaben lassen an diesem faszinierenden Überlieferungsprozess.
Oliver Achilles betreibt einen Blog, Auslegungssache.at. Es geht um die Bibel und ihre Interpretation. Seit kurzem findet sich hier der Eintrag von Ägypten über Oxford nach Washington und zurück, ein aktueller Papyri-Skandal. Worum geht es genau?
Das Spannende ist, dass nicht nur irgendwelche Wissenschaftler in universitären Räumen über diese Papyri gebeugt dahinarbeiten und das bekommt dann niemand mit, sondern in Wahrheit gibt es einen richtigen Markt für diese alten Handschriften, wo Millionen Dollar Umsätze gemacht werden. Und wir sind jetzt quasi aktuell mit einem Fall befasst, dass in England ein renommierter Papyrologe vermutlich Handschriften, die ihm gar nicht gehört haben, an ein Museum in den USA verkauft hat. Und das große Problem ist, dass es wahrscheinlich relativ viele Handschriften sind, die hier betroffen sind. Also eigentlich hat man es mit so einer Art Kriminalfall zu tun, dessen Ausgang jetzt aber noch nicht abgeschätzt werden kann.
Es geht um das Museum of the Bible in Washington. Es hat 2017 eröffnet, mit einer erstaunlich großen Menge antiker Handschriften, unter anderem mit Bibeltexten.
Ja, das Museum of the Bible in Washington wurde und wird finanziert von einer sehr reichen US-amerikanischen Familie, evangelikale Christen, die es geschafft haben, mit einem ungeheuren Geldeinsatz in kürzester Zeit eine gewaltige Sammlung antiker Handschriften und Artefakte um die Bibel aufzubauen. Man spricht von 400 Millionen US-Dollar, die hier investiert worden sind. Das Problem ist, dass das Museum von Anfang an immer wieder auch mit Skandalen konfrontiert ist. Zum Beispiel mussten sie einige tausend dieser Artefakte wieder zurückgeben, weil sie illegal aus dem Irak herausgeschmuggelt worden sind. Bekannt geworden ist auch ein Fall, wo das Museum auf eine Fälschung hereingefallen ist. Man hat ihnen eine Handschrift vom Toten Meer, wieder wahrscheinlich um teures Geld verkauft, die dann als moderne Fälschung erkannt worden ist von anderen Wissenschaftlern. Und jetzt haben wir eben den Skandal mit diesen Handschriften, wobei man dazu sagen muss, dass das Museum diese Handschriften sofort zurückgegeben hat, wie es mit diesen Vorwürfen konfrontiert worden ist.
Der aktuelle Fall betrifft Papyrus-Handschriften aus Ägypten. Wem gehörten sie und wer war der renommierte Papyrologe, der die Papyri verkauft hat?
Der ursprüngliche Besitzer dieser Papyri, die aus Oxyrhynchos stammen, das ist ein Ort in Ägypten, wo man unglaublich viele dieser Papyri gefunden hat, ist die Egypt Exploration Society. Das ist eine wissenschaftliche Forschungseinrichtung in Großbritannien, die seit dem 19. Jahrhundert Ausgrabungen in Ägypten finanziert und vor allem dann auch diese zahllosen Papyri-Funde auswertet. Und einer der Hauptherausgeber dieser Oxyrhynchos-Papyri, Professor Obink, ist eben genau der Wissenschaftler, dem jetzt vorgeworfen wird, solche Papyri verkauft zu haben, obwohl sie nicht in seinem Besitz befindlich waren, sondern eigentlich dieser Egypt Exploration Society gehören.
An der Aufdeckung des Falles beteiligt war ein junger amerikanischer Forscher, Brent Nongbri.
Brent Nongbri hat in den USA studiert, war dann Professor in Australien und lehrt derzeit interessanterweise in Norwegen, in Oslo, an der norwegischen Schule für Theologie, Religion und Gesellschaft. Er ist weltweit einer der führenden Wissenschaftler im Bereich der Überlieferung frühchristlicher Texte.
Brent Nongbri hat auch eine Liste von Handschriften, die genau in der Zeit aufgetaucht sind, als die Geschäftsbeziehungen zwischen dem Professor und dem Museum in Washington liefen. Es könnten also noch weitere Handschriftenskandale ans Licht kommen. Brent Nongbri hat vor einigen Jahren die christliche Papyrusforschung ins Wanken gebracht. Er sagt, die Jahreszahlen, die üblicherweise bei der Altersbestimmung der Papyri genannt werden, können nicht stimmen. 2018 hat Brent Nongbri ein Buch geschrieben mit dem englischen Titel
God's Library – The Archaeology of the Earliest Christian Manuscripts.
God's Library – Gottes Bibliothek. Der Titel soll wohl andeuten, wie fasziniert und nicht immer objektiv die Forschenden von ihrem Fachgebiet waren. Brent Nongbri zeigt in seinem Buch, was wir tatsächlich über die Handschriften wissen und wie wenig wir wissen. Das Buch God's Library lese sich wie ein Detektivroman, sagt Oliver Achilles, nachzulesen auf seinem Blog auslegungssache.at. Wenden wir uns nun dem bis vor kurzem wichtigsten christlichen Papyrusstückchen zu. Es hat den unspektakulären Namen P52, aber es umgab ihn eine beinahe heilige Aura, bis Brent Nongbri klarmachte, wir wissen eigentlich fast nichts über P52. Was nun ist P52? Oliver Achilles erklärt.
P52 ist im Grunde genommen ein kleiner Papierfetzen aus der Antike. Die Größe sind ungefähr 9 x 6 cm. Der Papyrus wurde in Ägypten gefunden. Wir wissen leider nicht genau wo, aber dass er aus Ägypten stammt, gilt als allgemein gesichert. Und das Spannende an diesem Papyrus ist, dass er einen biblischen Text beinhaltet, auf der Vorder- und auf der Rückseite einige Verse aus dem 18. Kapitel des Johannesevangeliums. Er wurde das erste Mal 1935 von Colin Roberts publiziert und wird bis heute in Manchester in der John Ryland Library aufbewahrt. Und das hat damals ziemlich Furore gemacht, weil es war mit Sicherheit der vermutlich älteste Textzeuge für das Johannesevangelium. Und bei den Exegeten ist sofort die Hoffnung groß geworden, dass dieser Papyrus helfen kann, die Entstehung des Johannesevangeliums zeitlich besser einzuordnen.
P52 soll der älteste Beleg für das Johannesevangelium sein, denn Originale gibt es von keinem Evangelium.
Wir sprechen hier von einem Terminus antequem, also das Johannesevangelium muss vor diesem Papyrus entstanden sein. Und jetzt ist eben die große Frage, in welchem Zeitraum datiere ich seine Entstehung? Und jahrzehntelang ist er sehr früh datiert worden. Man hat ihn also auf das frühe 2. Jahrhundert datiert, also um 125 nach Christus. Das kann man heute noch in vielen Lehrbüchern lesen. Und diese Datierung, denke ich, ist problematisch und so wahrscheinlich auch nicht aufrechtzuerhalten.
P52 ist die obere Ecke einer Buchseite. Erhalten sind Worte und Buchstaben der ersten 7 Zeilen.
Man muss auch den Hut ziehen vor den Wissenschaftlern in den 30er Jahren, die ohne Computerunterstützung unter Tausenden von solchen Papierfetzen genau diesen herausgefunden haben, weil sie die Texte mehr oder weniger auswendig konnten. Aber es ist mit Sicherheit ein früher Zeuge für das Johannesevangelium. Also die Zuordnung ist eindeutig. Es sind nicht nur einige wenige Worte, sondern es sind mehr oder weniger auch vollständige Sätze, die hier zu entziffern sind.
Zu entziffern ist die Geschichte, als Jesus vor Pilatus steht und gefragt wird, bist du der König der Juden? Ob damals noch andere Blätter desselben Buches gefunden worden sind, ist nicht bekannt.
Das wissen wir eben nicht, weil der genaue Fundort nicht bekannt ist. Ich denke, dass Bernard Greenfell, das ist der Wissenschaftler, der diesen Papyrus angekauft hat, ihn bereits bei ägyptischen Händlern erworben hat. Und die haben in der Regel nie gesagt, wo sie diese Dinge herhaben, weil sie Angst haben mussten, dass dann die Archäologen hingehen und selber weitergraben und sie um ihr Geschäft gebracht werden. Das ist bei ganz, ganz vielen dieser alten Bibelhandschriften das Problem, dass die genaue Herkunft oft nicht geklärt werden kann. Also wir können auch nicht sagen, welche Texte wurden zusätzlich noch gefunden. Und vor allem, wo war der genaue Fundort?
Zu den vielen Unbekannten rund um den Papyrus P52 kommt nun die Datierung. Der Papyrus-Spezialist Brent Nongbri sagt, das Jahr 125, das in den Lehrbüchern steht, kann nicht stimmen. Oliver Achilles erklärt.
Der Papyrus wird paläographisch datiert. Das bedeutet, ich schaue mir die Handschrift an, suche mir dann einen datierten Papyrus aus der Zeit. Das kann ein Brief sein, das kann ein Vertrag sein, der ein Datum enthält. Und versuche dann aufgrund der Ähnlichkeit der Handschriften herauszufinden, passt sozusagen dieser Papyrus in diese Entstehungszeit, die mir der datierte Papyrus vorgibt. Das ist natürlich ein relativ subjektives Unterfangen. Handschriften zu vergleichen ist was Subjektives, weil Handschriften höchst subjektiv sind. Deswegen gibt es eigentlich eine Faustregel, dass man sagt, wenn man einen Papyrus auf diese Art datiert, muss man immer mit einer Bandbreite von 50 Jahren rechnen. Also es ist quasi unmöglich zu sagen, nur aufgrund der Handschrift, der Papyrus muss in einem bestimmten Jahr entstanden sein. Das funktioniert einfach nicht.
Man kann also immer nur einen Zeitraum angeben, der etwa 50 Jahre umfasst. Dazu kommt,
dass Nongbri zeigen konnte, und wenn man sich die Publikationen anschaut, ist das ganz eklatant, dass es einen massiven Trend zur Frühdatierung gibt, weil die ganzen Exegeten gerne das Johannesevangelium früh datieren wollen. Also es kommt zu so einer Art Zirkelschluss. Der Papyrus muss quasi ganz früh im 2. Jahrhundert entstanden sein, weil wir wollen, dass das Johannesevangelium noch im 1. Jahrhundert geschrieben wurde. Und umgekehrt, weil das Johannesevangelium im 1. Jahrhundert geschrieben wurde, muss dieser Papyrus so früh sein. Also ein klassischer Zirkelschluss eigentlich. Und das zweite Problem ist, Nongbri konnte durch zahlreiche weitere handschriftliche Vergleiche zeigen, dass die Datierung auf die erste Hälfte des 2. Jahrhunderts nicht zwingend ist. Der Papyrus kann genauso gut aus dem 3. Jahrhundert stammen. Er ist zweifelsohne sehr alt, ja, aber ich denke, er scheidet zur Datierung des 4. Evangeliums aus.
Doch das Papyrusstückchen P52 war schnell zum Lieblingsstück der Forschung geworden. Wie konnte das geschehen?
Es gibt ein klassisches Beispiel, und das sind Kurt und Barbara Ahland. Die haben das Lehrbuch zur Überlieferung der Bibelhandschriften geschrieben im deutschen Sprachraum. Auf dem Einband dieses Buches prangt bis heute der P52. Es ist sozusagen ihr Lieblingsstück, wenn ich das mal so nennen darf. Und die Ahlands, man kann das sehr schön in diesem Lehrbuch nachvollziehen, gehen viel weiter als der Mann, der den Papyrus ursprünglich veröffentlicht hat, und schieben ihn einfach immer weiter nach vorne, ohne aber eigentlich Gründe dafür zu nennen. Das Institut in Münster für neutestamentliche Forschung, das Kurt Ahland gegründet hat, folgt dem Lehrmeister, der ja mittlerweile schon verstorben ist, nicht mehr in diesem Fall. Also auch dieses Institut datiert den Papyrus mittlerweile auf eine Zeitspanne zwischen 125 und 175 nach Christus. Und die große Internetdatenbank, die Leuven Database, vertritt heute dieselbe Datierung. Aber wie gesagt, zwingend ist sie in meinen Augen auch nicht.
Oliver Achilles hat auf seinem Blog bekannte ältere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zitiert, die fasziniert von P52 waren. Zum Beispiel Adolf Deismann. Er meint, es sei ein Evangelienblatt aus den Tagen des Kaiser Hadrians, gestorben 138. Vielleicht sogar aus den Tagen Kaiser Trajans, also vor dem Jahr 117.
Wobei man natürlich auch ein bisschen zur Verteidigung dieser Leute sagen muss, dass es auch eine extreme Spätdatierung des Johannesevangeliums gab und gibt. Und die waren unheimlich glücklich, dass sie auf einmal quasi einen archimedischen Punkt gewonnen hatten, zumindest in ihrem Verständnis, der diese Spätdatierung unmöglich gemacht hat. Ich denke, jeder Wissenschaftler hat seine Vorlieben, Tendenzen, die ihn lenken. Davon ist keiner frei. Aber wenn man die Texte noch einmal in Ruhe sich anschaut, und das habe ich auf dem Blog eben auch gemacht, dann ist dieser Hang zu einer Frühdatierung einfach mit Händen zu greifen.
Übrigens, die Radiokarbon-Methode, mit der man Knochenfunde gut datieren kann, hilft bei Papyri nicht weiter.
Also es ist eine Illusion zu glauben, dann kommt dann raus, wurde geschrieben am 3. August 132 nach Christus. Man muss das Ganze kalibrieren, und da ergeben sich dann teilweise auch Zeiträume von einigen Jahrzehnten. Ja, also Brent Nongbri hat das auch geschildert in seinem Buch. Und das zweite Problem ist, und das wird zum Beispiel bei diesem Papyrus schlagend, ich muss einen Teil dieses Papyrus zerstören für das Verfahren. Und das macht man nicht. Ja, jetzt ist so wenig von diesem Text da. Und natürlich, ich denke, das wird oft nicht ausgesprochen, hat auch keine Einrichtung das Interesse daran, dass ein Text, den sie hochhält, dann vielleicht später datiert wird, als einem das lieb gewesen ist. Thank you.
geht um viel Geld und viel Spekulation in der christlichen Papyrusforschung. Was wissen wir über die Zeit, als God's Library verbreitet wurde? Gottes Bibliothek, wie es der Forscher Brent Nongbri überspitzt sagt. Wir wissen, christliche Texte hatten vermutlich von Anfang an die Form eines Buches. Es waren keine Schriftrollen, sondern zusammengeheftete Blätter, genannt Kodex. Blätter hergestellt aus der Papyrusstaude.
Man presst das im Grunde genommen, das ergibt dann etwas, was unserem heutigen Papier in gewisser Weise ähnlich ist. Das Material ist spröder, also man kann nicht so schön und glatt draufschreiben wie auf unserem heutigen Papier. Die Herstellung ist relativ günstig. Ich denke, das ist auch einer der Hauptgründe, weshalb die ältesten christlichen Texte durchgängig Papyri sind. Das große Problem der Papyri ist, dass sie leicht brennen und dass sie Feuchtigkeit nicht vertragen, was eben zu dem bekannten Effekt führt, dass wir eigentlich nur in Ägypten bzw. am Toten Meer diese Papyri oder die wichtigsten Papyri gefunden haben.
Erklärt der Theologe Oliver Achilles. Möglicherweise kannte man die Texte aber ohnehin auswendig, denn
das Spannende an den ältesten Papyri ist, dass die Texte der Evangelien ohne Abstände zwischen den Wörtern, ohne Satzzeichen und Ähnliches geschrieben sind. Das heißt, jemand, der diesen Text nicht kennt, hätte beim Lesen und vor allem beim Vorlesen im Gottesdienst extreme Probleme. Das weist meines Erachtens nach darauf hin, dass die Leute, die das geschrieben haben, sehr vertraut mit diesem Text waren.
Wann und wo hat man in den Büchern geblättert? Die Ecke des Papyrus 52 von einer auf die andere Seite gelegt.
Also beim P52 getraue ich mich nicht, eine Aussage zu treffen. Dafür ist der Text einfach zu klein. Also dieser Papierfetzen ist einfach nicht groß genug. Es gibt aber andere Handschriften, bei denen man relativ klar sagen kann, das ist derartig schön und klar geschrieben, dass es mit Sicherheit in einem gottesdienstlichen Rahmen verwendet worden ist. Wir haben allerdings auch Handschriften, zum Beispiel von Briefen des Neuen Testamentes, aus denen man sehr klar ableiten kann, das hat sich jemand für den privaten Gebrauch selber kopiert, also hat den Text sich abgeschrieben, um ihn zum Beispiel zu Hause zu lesen. Wir können also nicht sagen, dass alle diese Handschriften in einem gottesdienstlichen Kontext verwendet worden sind. Wir können aber sagen, dass es für diesen gottesdienstlichen Gebrauch Zeugen gibt, sehr alte Zeugen gibt. Und der entscheidende Punkt ist ja, wird jetzt so ein Evangelium im Gottesdienst der Kirche gelesen oder nicht? Und da gibt es sehr, sehr frühe Zeugen, die uns einfach zeigen, dass diese Evangelien bereits sehr früh als heiliger Text, als Wort Gottes im Gottesdienst angesehen und verwendet worden sind.
Einen kleinen Blick in die Zeit der Papyri, ja in die Zeit um das Jahr 100, gibt uns ein außerchristlicher Beleg, erklärt Oliver Achilles.
Dass die Christen an einem bestimmten Tag zum Gottesdienst zusammenkommen, das wissen wir ja von Plinius, der das an seinen Kaiser geschrieben hat, nachdem er christliche Diakonissen verhört hat. Der sagt, dass sie sich an einem bestimmten Tag in der Früh treffen und Christus als ihrem Gott Loblieder singen, was eine ganz interessante Notiz ist. Ansonsten wissen wir über das Leben der Gemeinden leider relativ wenig. Auch über ihren Umgang mit den Schriften ist so gut wie nichts bekannt. Mich würde zum Beispiel unglaublich interessieren, wer sind die Leute gewesen, die begonnen haben, die Briefe des Apostels Paulus zu sammeln, zu kopieren und in den Gemeinden zu verbreiten. So etwas wie eine Keimzelle des Neuen Testamentes. Was wir wissen, ist, dass es Verfolgungsdruck gegeben hat. In den großen Verfolgungswellen ist es zu Bücherverbrennungen gekommen. Das ist bekannt, also zum Beispiel unter Diokletian. Das Christentum wurde von den Römern aufgrund seines übernationalen Zugangs als Bedrohung empfunden. Man sah hier die Grundlagen des Staates in Frage gestellt. Das heißt, diese Texte sind sicherlich auch durch Zeiten der Bedrohung hindurchgegangen.
Welche Bedeutung haben nun die alten Handschriften für heute? Vor allem eine. Sie zeigen, wie genau die Schreiber waren. Oliver Achilles zeigt das an einer Anekdote, die aus dem Codex Vaticanus aus dem 4. Jahrhundert hervorgeht.
Da hat einmal jemand einen Text geändert. Er hat zwei Buchstaben eines griechischen Wortes durchgestrichen. Das ist von einem Korrektor erkannt worden, der diese Streichung rückgängig gemacht hat und dann einen kleinen Kommentar an den Rand dieses Textes geschrieben hat, wo er diesen Menschen dafür beschimpft, dass er den Text geändert hat. Und er schreibt dann, lass den alten Text stehen, verändere ihn nicht. Also ich sehe hier schon von den Schreibern her einen sehr hohen professionellen Standard in der Überlieferung dieser Texte, der mit Sicherheit aber auch eine spirituelle Dimension eingeschlossen hat. Also das waren Leute, für die das heilige Texte waren und die haben auch eine entsprechende Sorgfalt dann walten lassen.
Trotzdem, das Thema Handschriften ist nicht nur mit viel Geld, viel Spekulation, sondern auch mit viel Sensationslust verbunden.
Wir hatten letztes Weihnachten einen Artikel im Spiegel, der mit einem apokryphen Evangelium, also einem Evangelium, das nicht in das Neue Testament aufgenommen worden ist, behauptet hat, eigentlich hätte Jesus Maria von Magdala zur ersten Päpstin eingesetzt, was natürlich jedem, der ein bisschen Ahnung hat, sofort als eine sehr abenteuerliche These vorkommt. Was für mich interessant war, dieser Artikel ist dann untergegangen wie ein Stein, weil der Spiegel dann mit einem Skandal in seinen eigenen Reihen, dem Relotius-Fall, beschäftigt war und das dann von der Titelseite nehmen musste, wo das eigentlich erscheinen sollte. Das zweite Problem ist, es geht ja eigentlich nie dann um die Qualität der biblischen Überlieferung, sondern man versucht, diese Handschriften immer zu verwenden, um das Jesusbild der Kirche in Frage zu stellen. Also es gibt dann immer so eine große, wabernde Verschwörungstheorie. Es gäbe da irgendwelche alten Handschriften, die würden von der Kirche, gemeint ist eigentlich immer die katholische Kirche, obwohl die anderen Kirchen ja auch betroffen wären, in der die Kirche so geheimes Wissen über Jesus zurückhalten würde, weil wenn das bekannt würde, würde das ganze Christentum sozusagen implodieren. Das ist immer so die große Geschichte, die hier erzählt wird. Wenn man sich das Ganze allerdings dann mal in Ruhe anschaut, dann löst sich das relativ rasch in Luft auf. Dazu kommt natürlich, dass diese ganzen apokryphen Texte, die übrigens deutlich später sind als unsere neutestamentlichen Texte, ja schon seit der Antike bekannt sind. Von vielen wissen wir, weil Kirchenväter aus ihnen zitiert haben. Das Schöne ist, dass man eben jetzt in Ägypten dann teilweise solche Texte auch gefunden hat. Ich denke, sie sind sehr, sehr interessant, wenn man sich mit bestimmten christlichen Gruppierungen des 3., 4. Jahrhunderts und dem, was sie geglaubt haben, beschäftigen möchte. Aber sie helfen in der Regel in keinster Weise in der Frage zum Beispiel, wer war Jesus, was hat er gelehrt, was stand im Zentrum seiner Botschaft, wie hat er über sich selber gedacht. Aber es wird sozusagen aus verkaufsstrategischen Gründen immer so getan, als ob diese Handschriften einem in diesen Fragen weiterhelfen würden.
Absichtlich geheim gehaltene Schriften gibt es also nicht. Sensationsmeldungen diesbezüglich sind mit Vorsicht zu genießen. Aber es gibt zwei große Hinzufügungen. Zum einen wurde an das Markus-Evangelium ein zusätzliches Schlusskapitel angehängt. Es ist in ganz frühen Handschriften noch nicht enthalten.
Und der zweite Text, der sich ursprünglich so nicht im Neuen Testament befunden hat, ist die berühmte Perikope von der Ehebrecherin, die heute im Johannesevangelium steht. Eine Frau wird zu Jesus gebracht, sie soll gesteinigt werden. Er schreibt mit den Fingern in den Sand und sagt die berühmten Worte: Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Hier können wir an den ältesten Handschriften erkennen, dass der Text ursprünglich nicht im Neuen Testament stand, dann an anderer Stelle stand, bis er seinen heutigen Platz gefunden hat. Das sind aber schon die beiden großen Ausnahmen.
Ansonsten gibt es einzelne Worte, die unterschiedlich überliefert werden.
Was es auf jeden Fall nicht gibt, um das einfach mal klar zu sagen, es gibt keine Lesart des Neuen Testamentes, in der Jesus nicht von den Toten auferstanden wäre oder nicht der Sohn Gottes wäre oder nicht das Reich Gottes gepredigt hätte in den synoptischen Evangelien. Also von daher ist eine Sensationslust verständlich, aber sie ist vermutlich für Leute, die sich das dann gründlich anschauen, eher nicht zu befriedigen.
Betont der Theologe Oliver Achilles. Und er fügt hinzu:
Also wenn es mich interessiert, kann ich mir eine entsprechende Ausgabe des Neuen Testamentes zulegen und kann dann im kritischen Apparat, wie wir das nennen, alle Varianten, die es zu einem biblischen Text gibt, nachvollziehen und mit Hilfe des Internets. Das Institut für neutestamentliche Textforschung in Münster hat ganz, ganz viele dieser Texte online gestellt und auch transkribiert. Kann ich jederzeit eine Lesart nachvollziehen und mir selber ein Urteil bilden. Und von daher findet das alles vollkommen transparent und offen statt. Die einzige Herausforderung ist, ich sollte halt Griechisch können, weil sonst werde ich mit diesen ganzen Informationen nichts anfangen.
Ein Blick in die deutsche Ausgabe, etwa der Einheitsübersetzung von 2016, zeigt, wichtige Varianten, wie die hinzugefügte Geschichte über die Ehebrecherin, sind in der Fußnote gekennzeichnet.
God's Library, eine Sendung von Stefanie Jeller in der Reihe Achtung Bibel.